Hi, ich bin Chrissy, ich bin Synchronschauspielerin.
Und dann bist du hier genau richtig bei Cinema Strikes Back.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben heute tatsächlich mit der Chrissy eine echte Synchronsprecherin bei uns und die wird uns einen kleinen Einblick in die Branche geben und was es für eine Gefahr für diese Industrie gibt durch KI, weil KI ist böse und gefährdet Branchen und Existenzen. Und darüber reden wir heute, also über auch schwerwiegende Themen, aber es wird sehr spannend. Und ja.
Kinostarts bequatschen wir auch noch ein bisschen.
Ja, und wir reden auch noch über
das, was wir so gesehen haben.
Genau, es wird ein bisschen gemütlich heute.
Ja. Der Mittelteil nicht, aber danach.
Exakt, ja. Es geht. Einfach mal so in die Runde geworfen.
Ja, nicht so viel. Ich bin richtig im Tribute von Panem-Fieber tatsächlich.
Crazy.
Wir bereiten gerade ein kleines, feines Video vor, wo ich mich nochmal reinfuchsen muss in das Franchise. Deswegen habe ich auch nochmal alle Filme gerewatcht. Und ich habe nochmal bemerkt, wie krass die sind.
Was ist dein Lieblingsfilm jetzt? Direkt hau raus.
Catching Fire natürlich.
Immer noch.
Der zweite Teil immer noch. Aber ich hatte immer in Erinnerung, dass ich die letzten beiden nicht mehr so mochte. Aber ich konnte den jetzt später nochmal was abgewöhnen, ein paar Jährchen später. Aber ich will noch nicht so viel vorwegnehmen von dem Video, deswegen.
Ja, ich will da auch überrascht werden. Ich bin ja auch mit dem Video dabei.
Jonas. Das heißt, du hast wirklich keine Ahnung von dem Franchise.
Doch, ich habe die Bücher gelesen und die Filme geschaut. Das liegt aber alles über 10 Jahre zurück.
Okay, das heißt, es wird ein sehr interessantes Video, wo ihr definitiv einschalten und reinklicken solltet.
Das ist doch hier quasi so ein neues Format, was wir gerade testen. Das heißt Hashtag AskFan.
Zwei Hashtags.
Ja, genau. Hashtag, Leute.
Hashtag. Ich will noch das coole Zeichen machen für alle, die zuschauen.
Ich habe halt aber ein Gefühl, so dieses so wirklich so Hashtag, so Hashtag. Anpreisen. Ich habe ein Gefühl, das ist so wirklich so ein Ding der 2010er. So der,
well, ja, es gab Hashtag.
Das war so Millennial gerade.
Das war übel. Das hat sich alles in mir umgedreht.
Aber das passt jetzt.
Das ist Hashtag. Ja. Sage ich da nur. Ja, ich wünschte, ich könnte halt auch so ein Video mal machen, weil ich habe gar nicht so eine Reihe, wo ich so viel Knowledge zu habe.
Hey, doch.
Linklater-Film.
Ich das mit Linklater
ja, das. Oder halt Wicked, wolltest du dich auch noch
Wicked, rein. Ja, da startet heute auch der Trailer. Während wir diesen Podcast aufnehmen, kommt wahrscheinlich der Trailer schon raus. Ich bin gespannt. Ich hab Bock auf diesen Film.
Ja, du hast ja so ein bisschen angeteased, dass es da sehr viel Lore gibt.
Es gibt wirklich viel Lore.
Und bei dem Wort Lore, da habe ich direkt meine Ohren gespitzt. Oh. Wie ein Elb.
Nennst du deinen Sohn Lore vielleicht?
Loresse.
Das finde ich so funny. Oh mein Gott.
Aber das ist auch
nee, so.
Loresse.
Loresse. Aber das Geile. Warte. Aber ich finde es auch so, das lustig, so deutsch auszusprechen, dann Loresse.
Das klingt wirklich cool. Ich finde, das klingt so nordisch. So ein bisschen, als würde
Lore oder Lo?
Nee, oder nennst du dann wirklich nur Lo, weil mit deinem Ressel wäre der Lore drin.
Ja, aber das wenn, war ja mein Gag.
So, oh. Ja, es tut mir leid. Ja, es ist.
Oder so Le, wie ich mich nennen. Ich finde Lo, also stell dir mal vor, jemand stellt sich vor und sagt, ich bin Lo.
Ja, aber ich finde, da kann man dich auch schnell beleidigen, so diese Lo. Du bist Lo.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, Kinder finden immer Wege, dich zu beleidigen.
Das stimmt.
Ja, also, wirklich. Ich war Rüssel.
Ich werde meine Verhunzungen meines Namens nicht in einen Podcast sprechen.
Ja, also das Ding ist.
Mit deinem Nachnamen zu tun?
Ja.
Ja, ja.
Okay. I can imagine.
Ja.
Das Ding ist, ich war lange Zeit Lenjamin Blümchen. Weil ich so als Kind sehr abstehende, immer noch so ein bisschen abstehende Ohren hatte und ich wurde als Kind immer Lenjamin Blümchen genannt.
Krass. Sehr okay, wenn ihr jetzt hier so downstrippt. Also ich heiße ja Popescu mit Nachnamen, also das Popo und so ein Ding. Naja.
Nicht Popescu.
Das auch.
Oh,
ich hatte beides.
Gab es auch so ein Hybrid aus beidem?
Ja.
Das ist wirklich ganz schlimm.
Opel-Kuh.
Oh nein.
Ein kleiner Moment der Stille.
Oh nein.
Ja, aber
das unseren Hater
Beste, noch ja genau, Feuer noch mehr Feuer so. Für meine Hater. Nein, aber das Beste ist ja dann immer als Kind, das hat man ja, habe ich mal irgendwo gelesen in der Bravo, was machen, wenn Leute dich mobben? Einfach so selber drüber lachen. Deswegen war ich dann auch in der ganzen Schulzeit nicht so, ich bin die Popelkuh, Leute.
Aber das Schlimme ist so wirklich, jeder Rat hinsichtlich Mobbing, kann ich aus eigener Hand sagen, hat nie funktioniert.
Nee, niemals.
Du konntest alles machen, du konntest darüber lachen, du konntest es ignorieren, wirklich,
genau.
Es hat nie funktioniert.
Das
die Leute
ist,
kommen an dich ran.
Ja, wenn man gesagt hat, du sollst einfach sagen, hört auf damit.
Das hilft richtig toll.
Stopp, du bist gemobbt und dann einfach alle Leute, guck mal die da.
Und wenn man dann beschämt zur Streitschlichterin der Schule geht und dann so,
das ist sowieso vorbei.
Der Tod, wirklich.
Ja, ja. Oder Eltern einschalten.
Boah, nee, never.
Das habe ich natürlich alles nicht gemacht.
Witzigerweise, wurde ich für mein Meisterwerk Mobbing der Film wurde ich nicht gemobbt.
Das ist krass, Jonas.
Obwohl ich keine gemobbt. Eins bekommen habe.
Dabei hättest du es verdient.
Eine 2 minus.
Ich finde, dafür können wir nicht mobben.
Nee, ich finde 2 minus ist okay.
Ich finde 2 minus auch voll. Ich
wir haben einen Film gemacht, andere haben ein Poster gemacht.
Ja,
ich find's, haben Einsen bekommen.
Ich finde es halt aber.
Ich eine 2 minus
bekommen. Ich finde es aber auch wirklich krass. Ich finde für sowas, weil ich hatte das nämlich jetzt hier auch in der Uni nochmal, da hatten wir nämlich auch einen Film gedreht.
Wann können wir den sehen?
Ich möchte nicht, dass er gezeigt wird. Den habe ich mit unserer ehemaligen Praktikantin Lynn zusammen gedreht, weil wir jetzt studieren zusammen.
Was war nochmal euer Thema? Weil ich musste das ja auch machen.
Unser Thema, wir hatten, oh Gott, wir, als Thema hatten wir ein freies Thema. Wir haben so einen Mini-Zeitreisefilm gemacht. Wir haben ihn Backspace genannt. Und das ist so ein Gag. Also es geht um eine Studentin, die in der Bib sitzt und die in der Zeit zurückreist. Beziehungsweise sie merkt es gerade erst, weil sie schreibt eine Hausarbeit, ist so richtig verzweifelt. Und alles, was sie schreibt, ist richtig scheiße. Und dann schmettert sie die Backspace-Taste. Und mit jedem Mal, dass sie auf die Backspace-Taste drückt, reist sie 2 Sekunden in der Vergangenheit zurück.
Cool.
Das war cool. Ja, voll die gute Idee.
Jetzt will ich den sehen. Spielst du da auch mit?
Ich spiele auch mit.
Spielst du die Studentin?
Spielst du die Backspace-Taste?
Nee, ich spiele so einen nervigen Typen.
Das ist voll die so, Lennys Gesicht auf so eine Backspace.
Ich spiele einen Typen, der die ganze Zeit nach einem Locher fragt. So, weil er ist so das, der Aspekt der Story, wo sie merkt, dass sie in der Vergangenheit ist. Weil immer wieder dieser Typ zu ihr kommt und sie nach dem Locher fragt.
Du bist quasi der Déjà-vu-Mann.
Ich bin der Déjà-vu-Mann. Und ja, dieser Film ist nicht gut, aber ich finde trotzdem, ich glaube, wir haben eine 2-0 dafür bekommen, aber ich finde trotzdem so, allein die Tatsache, dass man sich in seinem langweiligen Studentenleben dahinstellt, an einem freien Nachmittag, wo man chillen könnte,
ja.
Genau wie die Gen Z, die nicht arbeiten möchte, und dann so einen Film dreht. Ich finde allein so, da müsste eine 1 vom Komma stehen.
Definitiv. Also oder? Bei uns war das auch so.
Ja.
Wir haben so eine Mockumentary gemacht, also so im Office-Style, was halt auch irgendwie wirklich jeder gemacht hat. Aber wir haben uns halt auch, also es war halt mega lustig, weil wir haben dann so einen Vater von so einer Kommilitonin von mir, der hat halt so unseren Chef gespielt, oh, cool. Der halt so der Boomer-Chef war, und er hat halt auch so einen richtig kölschen Akzent.
Ah, geil.
Wir gehen raus, Rudi. Und er hat einfach so abgerissen. Also er kam halt nur so für so 10 Minuten vorbei, weil er halt eigentlich arbeiten musste in seiner Mittagspause. Hat er seine 3 Lines eingesprochen und das war so, er war Comedy King. Wir lagen am Boden vor Lachen. Deswegen, ja.
Geil.
Also,
ja. Nee, ich meine, wir haben das damals gemacht, ich habe das mit einer Digitalkamera habe ich es gefilmt. Und das dann erst auf dem Rechner zu bekommen, das dann zu bearbeiten mit Windows Movie Maker.
Oh, geile Zeit.
Und du musstest die Scheiße erstmal noch durch irgendeinen Konverter jagen. Da musstest du aus dem Internet irgendeinen Konverter runterladen. Und dann stand da irgendwie X-Video HD bla bla noch irgendwo im Bild drin, weil das nicht, wenn man natürlich keine 10 Euro ausgeben will, um das zu kaufen. Das
geile Wasserzeichen.
Und das dann zu schneiden. Aber ja, jetzt sitze ich hier.
Ja, aber ich finde, man sollte dir rückwirkend eine 1 dafür geben. Ich sag's, wie es ist, weil.
Dir auch, Lenny.
Dankeschön.
Ja,
ich sag's auch nur, damit ich eine rückwirkende 1 vielleicht
noch. Nee, Mobbing, der Film war ja eine Zeit lang bei den bestbewerteten Filmen auf Letterboxd.
Ja, aber verstehe ich. Ja.
Hatte das mal so Cloud bekommen? Hat Letterboxd mal irgendwie was darüber gemacht? Sollte man mal.
Sollte man.
Also nee, Alper hat Mails mit Letterboxd ausgetauscht, warum das dann nicht mehr der Fall war.
Hm.
Weil die sind da davon ausgegangen, dass das quasi so eine konzertierte Aktion von uns war.
Oh.
Hm. Aber irgendjemand hat ganz random den Film bei Letterboxd geaddet oder bei TeamDB, wo
ja, genau, ja? Das so vernetzt ist mit
genau.
IMDb und Letterboxd und allem möglichen.
Genau. Das haben die gemacht und dann, keine Ahnung. Dann war der plötzlich irgendwann nicht mehr da, weil die gedacht haben, das hätten wir irgendwie in die Wege geleitet. Aber das waren halt random irgendwelche Fans von CSB. Fand ich aber cool.
Aber ich habe auch noch so eine Geschichte aus der Schulzeit, wo wir auch so einen Film für den Kunstunterricht gedreht haben. Beziehungsweise das war noch verknüpft mit so einem Wettbewerb von irgendeiner Bank. Und die haben dann da, es ging auch um Mobbing. Und natürlich bei all diesen Veranstaltungen geht es immer um das Thema Mobbing. Und wir haben dann einen Film für gedreht und ich bin fest davon ausgegangen, so, ja, komm, das wird eh nichts gewinnen, so. Und dann haben wir diesen Film da eingereicht. Niemand von uns ist zu dieser Veranstaltung gegangen und wir haben den Hauptpreis gewonnen, aber wir haben dann nicht diesen 25-Euro Elektronikmarktgutschein bekommen, weil wir nicht bei der Veranstaltung waren.
Scheiße. Oh, ja. Ach so, ich dachte, der zweite Platz hätte den bekommen, weil ich finde, das war immer so bei so Veranstaltungen, dass der zweite Platz immer ein cooleres Preisgeld oder so bekommen hat, wie der erste. Naja.
Ja, ich find's auf jeden Fall frech und ich trauere diesem Gutschein bis heute hinterher, weil den könnte ich jetzt für die Switch 2 einsetzen.
Ja.
ja.
Naja, ich habe mal so ein Tacker geschenkt bekommen von so einem Vorlesewettbewerb, aber das hat mir nichts gebracht. Ich war auch so, wenigstens ein Buch.
Ja,
ich habe eine Lupe gewonnen.
Eine Lupe, ja. So lese ich immer. Und, du hast noch nie was gewonnen?
Nee, ich habe noch nie was gewonnen.
Oh,
unsere Liebe hast du immer.
Du hast ja, uns gewonnen. Für dich gewonnen.
Genau, ja.
Okay, was bringt mir das jetzt?
Stabile YouTube-Videos.
Ich glaub, mit dem Wort verabschiede ich mich kurz hier aus dem Podcast und wir wechseln zu Chrissy, die meinen Platz einnimmt.
Hallo Chrissy.
Hallo.
Sagt das überhaupt noch irgendjemand zu dir, weil also dein YouTube-Kanalname und dein Insta-Handle ist? Hallo Chrissy. Und ich habe auch jedes Mal, als ich dir geschrieben habe, habe ich so gedacht, nee, ich kann jetzt nicht Hallo Chrissy schreiben. Ich habe jedes Mal, hi, heyo Chrissy. Ich habe das so extra so umgangen. Aber
das wird ehrlich gesagt gar nicht so oft gesagt.
Okay.
Oh,
okay, okay, schade.
Ja. Aber das war dann auch wieder erfrischend.
Ja, aber sehr gut. Aber du bist wirklich YouTube-Veteranin. Ich habe nachgeguckt, du bist seit 2009
genau,
auf YouTube aktiv. Wirst du häufig noch so auf YouTube angesprochen?
Tatsächlich werde ich noch darauf angesprochen, aber ich mache ja aktiv schon lange kein YouTube mehr. Eigentlich, als ich beschlossen habe, Synchronschauspielerin zu werden, habe ich immer weniger gemacht und der Algorithmus killt, ne? Ja. Und dann habe ich ja auch hier auch für Funk die mitgearbeitet an der Serie Wishlist und da waren ja auch 3 Jahre Lebenszeit weg für die Arbeit und demnach konnte ich halt das gar nicht handeln mehr. Regelmäßig YouTube-Videos zu machen. Und ich bin aber auch noch auf Instagram noch mit Filmo-Content auch aktiv. Das mache ich noch. Also ich identifiziere mich nicht mehr als YouTuberin, sondern Synchronschauspielerin und Filmbloggerin würde ich mich nennen.
Okay, also sehr vielschichtig aufgestellt. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen bei meiner Recherche nochmal geguckt habe. Du hast ja wirklich so auch sehr viel auf YouTube gemacht. Du hast Make-up-Content gemacht. Ich würde es generell auch sehr viel als Lifestyle-Content ja auch das so beschreiben. Richtig, genau. Aber du hast auch schon sehr früh angefangen, über Filme zu reden.
Genau. Nämlich,
du hast am 11.04.2010.
Oh,
ich bin tief.
11.04.2010.
Hast du ein Video
hochgeladen?
Das ist
ja Jubiläum.
Das ist ja
15 Jahre also Jubiläum.
Da hast du ein Video hochgeladen, wo du über deine Lieblingsfilme geredet hast.
Genau.
Und da hast du unter anderem Fight Club und The Breakfast Club genannt. Würdest du das immer noch unterschreiben? Das ist so mit unter der
The Breakfast Club, ja. Mhm. The Fight Club finde ich mittlerweile ein bisschen mit meinem neuen Hirn ein bisschen stellenweise schwierig. Also ich weiß es noch wertzuschätzen für das, was es mir gegeben hat. Das war halt voll wirklich life-changing, der Film für mich. Das hat mich so ein bisschen aufgeweckt. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und hatte halt dieses Hamsterrad-Denken und irgendwie diese Montage von Edward Norton zu sehen, wie er da Ikea-Shopping macht und sich darüber so identifiziert über seine Inneneinrichtung und die ganze Zeit Fernsehen guckt. Und dann dieser Satz kommt, this is your life, and it's ending 1 minute at a time.
Mhm.
Da war ich so, boom, scheiße, ich muss mein Leben ändern, ich muss hier raus. Und der Film hat mein ganzes Leben eigentlich geprägt, so meine ganze Laufbahn, so aus gesellschaftlichen Strukturen auszubrechen. Und demnach war es halt ein Lieblingsfilm. Ist es auch immer noch, aber ich weiß nicht, wie steht ihr denn zu dem Film? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ihr seid ja auch eine andere Generation.
Das stimmt.
Ja.
Also ich schätze den auch sehr für so seinen Einfluss, den er auch hatte. Und ich finde auch, dass ja teilweise Männlichkeit darin ja auch so dekonstruiert wird oder es dann ja auch darum geht, dass es die Männlichkeit so in der Krise ist. Und ich finde, dass aber für mich immer dieser Fankult rund um den Film mich immer ein bisschen abgeschreckt hat und ich dann nie sagen wollte, dass er mein Lieblingsfilm ist. Ja. Aber ich kann das trotzdem anerkennen, weil er ist ja auch künstlerisch so sehr
innovativ, stark. Innovativ, der war auch seiner Zeit voraus damals.
Eben. Deswegen fühle ich das auch sehr, dass man, wenn man den das erste Mal schaut, in so einer Zeit, wo man damit auch relaten kann, ne, dann kickt der nochmal anders, können wir uns auf gut Deutsch sagen.
100%.
Wie ist bei dir, Lenny?
Ich muss sagen, ich finde ihn auch gut. Aber genau wie du auch schon so gesagt hast, mit dieser Fankultur ist ja auch ähnlich wie bei American Psycho, das so sehr viele diesen Film dann auch ein bisschen zu doll fühlen und das hat dann diese Film-Bro-Ästhetik dann immer, was natürlich auch irgendwie so nicht kritisch betrachtet werden muss, aber leben manche vielleicht auch etwas zu sehr aus. Ja.
Eine Freundin aus Berlin hat mal gesagt, dass wenn Fight Club ein Mensch wäre auf einer Party, dann wäre das der der laute Mann, der die ganze Zeit seine Reden schwingt und so eine Traube an anderen Männern da stehen hat, die ihn bejubeln. So.
Mhm. 100%.
Ja, wirklich, könnte ich auch unterschreiben. Ich finde es auch so lustig, dass genau die beiden Filme, also American Psycho, wie du es gerade gesagt hast, und Fight Club, die beiden sind, die ja eigentlich das Dekonstruieren oder sowas Subversives auch haben, dass man eben nicht das abkultet, so hypermännlich zu sein. Und dass dann aber die Fanbase, also wie man das jetzt kennt aus Internetforen, ich weiß auch gar nicht, ob das im Real Life überhaupt so praktiziert wird, dieses, oh, das ist mega cool, dass sie sich da so einen runterhauen. Und das ist dann, ja, also dann denke ich mir immer so,
hast du denselben Film gesehen?
Ja, gar nicht. Genau, ja, und das ist dann immer so schwierig, aber ja, ich meine,
also,
so ist das.
Ich hatte, als ich mal gesagt habe, ja, das ist, also vor ein paar Jahren mein absoluter Lieblingsfilm, da hatte mir auch einer gesagt, ja, ich fand den jetzt nicht so gut, ich habe den jetzt vor kurzem zum ersten Mal geguckt und ich habe den Plottwist schon kommen sehen. Ich so, es geht doch gar nicht um den Plottwist, dann hast du den ganzen Film nicht verstanden, guck's nochmal. Das hat halt so viele Themen, über die ich zu der Zeit, wo ich es gesehen habe, noch nicht nachgedacht habe, die mich so ein bisschen aufgeweckt haben.
Okay, verstehe.
Ja, und The Breakfast Club, da hatte ich auch gestern überlegt, ob ich das T-Shirt dazu anziehe, aber dann habe ich mich doch anders entschieden. Ja.
Was ist dein Lieblings-A24-Film? Hast du einen?
Boah, kann man sich auch gar nicht entscheiden.
Nee, das stimmt.
Das ist sehr, sehr schwierig. Der
Film ist krass.
Ja. Oh. Ich liebe zum Beispiel Hereditary, ein Klassiker. Ja. Und no, Horror.
Ich mag auch Midsommar, muss ich sagen. Da habe ich auch ein T-Shirt von.
Ja, oh, sehr perfekt. Gut, sehr gut. Die Aesthetics da sind.
Würde ich gerne heiraten. Wer nicht? Ja.
Ja, ja, ich wäre gern wie sie. Ich sag's, wie es ist.
Also ihre Kochvideos
waren. Ja, oh,
ja. So. Sie ist auch so eine sympathische Person.
Ist so toll. Aber du hast ja auch vielleicht noch den ganzen Podcast auch nochmal Zeit, darüber nachzudenken. So im Hinterstübchen nochmal so, dass...
Der Nachtrag kommt am Ende.
Genau. Aber wie wir merken, du bist eine filmbegeisterte Person. Und,
ja, ich sage jetzt einfach Midsommar. Dann haben wir es.
Finde ich gut. Ja,
okay. Nee, das war spontan. Poppt. Und ich weiß, da gibt es viele, die den nicht so geil finden, aber ich finde den schon ganz besonders.
100%. Ja. Das sind 10 von 10.
Der hat das nochmal geprägt, dass es nicht immer dunkel sein muss.
Genau. Das ist immer das, was man so sagt. Aber ja, ich fühle es auch zu 100%. Aber ja, also du bist A24-Fan, du bist generell ein großer Filmfan.
Ja.
Und das hat man ja auch schon bei dir irgendwie immer so gemerkt bei YouTube.
Voll.
Und irgendwann hast du dann ja auch angefangen, wirklich so aktiv auch an Filmen mitzuwirken, beziehungsweise an der deutschen Synchro und so erste Erfahrungen gemacht, zum Beispiel bei Baymax.
Ja.
Ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Ich finde es ich find's so toll.
Balalalala.
Ja. Aber da ist auch Bastian Pastewka, finde ich, wirklich perfekt dafür gecastet. Aber was man auch sagen muss, wenn ihr Chrissys YouTube-Karriere nicht unbedingt kennt, aber ihr kennt bestimmt ihre Stimme, wenn ihr den Film Raya und der letzte Drache geschaut habt oder Nimona, denn Chrissy spricht die beiden jeweiligen namensgebenden Hauptfiguren.
Ja.
Ich finde, Nimona war so stark.
Ja,
also muss ich auch nochmal ein Kompliment aussprechen.
Dankeschön. So Spaß gemacht, diese Rolle zu sprechspielen. Es war so ein Geschenk. Und als ich das Casting gemacht habe für die Rolle Nimona und die Castingszene gesehen habe, dachte ich, ich krieg das Nebenleben. Das ist super schwer, diese Comedy-Beats von der Figur und wie die Emotionen switchen.
Eben.
Und das Tempo.
Ja.
Und dann habe ich es doch gemacht und das hat mich sehr happy gemacht.
Es ist aber auch so ein toller Film. Also sieht wahnsinnig toll aus.
Ja, es ist ein richtig, richtig guter Film.
Ja, auch verdient, Oscar nominiert. Also
ja.
Ich fand, das war wirklich...
Und jetzt für den Deutschen Synchronpreis nominiert aktuell tatsächlich.
Oh,
ja, habe ich vor 2 Wochen erfahren und dachte ich, ich habe es immer noch nicht realisiert.
Aber
geil.
Mega cool.
Die Daumen sind gedrückt, dass das wird. Und ich finde aber auch wirklich so Raya und der letzte Drache, ich finde, das ist ein underrated Disney-Film. Und ich habe auch ein Gefühl,
oh,
es ist halt so zu einem richtig beschissenen Zeitpunkt. Ich sag's, es ist rausgekommen.
Ja,
weil
ist
halt
es
so,
total, ist voll
der ist halt so mit Corona rausgekommen und dann halt direkt auf Disney Plus gestartet und dann hat den niemand mitbekommen gefühlt. Und auch heute wird ja nicht mehr darüber geredet und ich find's schade. Also schaut definitiv Raya und der letzte Drache. Ich liebe den. Und,
ach schön.
Natürlich auf Deutsch.
Ja, auf Deutsch. So, jetzt sind wir da.
Aber meine Basic-Frage wäre auch noch, war das denn dann schon immer dein Traum, also in der Synchrobranche zu arbeiten, weil du dann ja eher aus dieser YouTube-Ecke kommst? Also hast du dann durch deine Liebe zum Film bist du dann in die Synchrobranche gerutscht oder war das dann schon ein Vorhaben, was du dir irgendwann mal gesetzt hast?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich hatte nie bewusst den Traum, Synchronsprecherin zu werden, weil... Wie gesagt, ne, Leben im Hamsterrad, kleine Stadt, kleineres Denken damals bei mir. Mir war nicht bewusst, dass sowas ein Job ist. Und mir war auch nicht bewusst, dass Berufe Spaß machen können, weil alle um mich herum irgendeinen scheiß Job gemacht haben, der sie abfuckt, um dann Geld zu verdienen, um dann das auszugeben in privat dann Spaß zu haben. Genau, für Filme. Meine Flucht in Filme. Deswegen war das nie ein bewusstes Ziel. Hätte ich das mal gewusst, dann vielleicht ja. Aber was ganz lustig ist, jetzt im Nachhinein, ich habe als Kind und Jugendliche immer mit meinen Freunden und Freundinnen das Spiel gespielt, dass ich bei Werbespots oder bei GZSZ den Ton stumm gemacht habe synchronisiert habe, eigentlich so improvisiert habe, was die sagen. Und meine Freunde fanden das alle weird. Die haben mir dann vor ein paar Jahren, als ich dann Fuß gefasst habe in der SprecherInnenbranche, haben die mir geschrieben, jetzt macht das Sinn. Ich fand das immer voll komisch, dass wir mit dir irgendwas einsprechen mussten am Fernseher. Und was ich auch gemacht habe, ist, damals liefen Animes noch nachts auf Vox, so mit gelben Untertiteln. Und ich habe dann Gunsmith Cats, weiß ich, noch aufgenommen, mit Videokassette noch. Und dann am nächsten Tag habe ich dann auch den Kassettenrekorder von meinen Eltern geholt mit Mikrofon und dann die Videokassette zurückgespult und dann das aufgenommen und den gelben Untertitel vorgelesen und versucht, die Lippen zu treffen. Dann habe ich beides zurückgespult und dann abgespült und mir angeguckt.
Geil.
Hä, das ist so wild.
Obwohl ich das nie, es war so ein Hobby, aber ich hatte nie gedacht, dass es ein richtiger Job ist, den man erreichen kann. Und
dann kam das schon früh in dir hervor eigentlich.
Ja, irgendwie schon, ne? Jetzt, ja. Deswegen meinten meine Freunde dann, ja, irgendwie, jetzt macht es Sinn, dass du das gemacht hast. Wir fanden das komisch. Ja.
Dass du dann auch so wirklich so deine eigenen Sachen machen konntest, wie du so sie wolltest und jetzt kannst du es halt wirklich machen. Ist schon wirklich, ich finde das sehr beeindruckend. Und wie hast du das denn gemacht? Hast du dann erstmal so einfach so die Jobs bekommen, weil du auch so YouTuberin warst und das ist dann irgendwie einfach so dazu gekommen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie sah das aus? Weil ich kann mir vorstellen, von vielen Leuten ist es auch so ein Traum, einfach mal SynchronsprecherIn zu sein. Und ich meine, so ich kann für mich sprechen, boah, ich glaube, ich hatte da einfach mal Bock drauf, aber ich weiß zu 100%, ich würde es nicht hinkriegen. Aber wie sah das bei dir aus? Wie hast du das realisiert?
Also Synchronschauspiel ist ein Schauspieljob. Also sollte man eine Schauspielerausbildung haben oder Schauspieltalent. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man mit sich bringen muss. Auch wenn man, also wenn ihr jetzt wissen wollt, wie wird man das? Schauspielausbildung. Und dann Demos aufnehmen von verschiedenen Figuren, verschiedene Emotionen vielleicht. Und dann googeln, wo sind die nächsten Studios und sich bewerben. Und das dann fortlaufend, weil zum Beispiel ich habe auch jetzt vorletzte Woche wieder neue Demos geschnibbelt und dann an die Studios geschickt, weil das ist ein nicht endender Prozess, zumindest für mich, weil ich ja in Köln bin und Köln ist keine Synchronstadt. Also falls ihr wissen wollt, Berlin, München und Hamburg, da habt ihr die Chancen, das dann hauptberuflich zu machen, wenn ihr nur synchron machen wollt. Es gibt ja noch Hörbuch, es gibt ja noch Hörspiel, Videospiele. Ne?
Das heißt, du pendelst viel.
Genau.
Auch. Also anfangs habe ich sehr viel, bin ich sehr viel gependelt, so auch viel in Berlin gemacht. Da hatte ich eigentlich meine Anfänge. Aber mittlerweile hat sich das auch Gott sei Dank etabliert, dass ich jetzt in Köln und Umgebung verschiedene SprecherInnen-Jobs habe. Und es hat aber echt lang gedauert, Fuß zu fassen. Also du hast jetzt gerade gesagt, so als YouTuber ist ja dann einfacher, wenn man dann so eine Rolle da kriegt, dann hast du ja schon Fuß drin. Aber das stimmt auch. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, du hast zwar leichter einen Fuß drin, aber wenn du dann wirklich ernsthaft das machen willst, hauptberuflich, die Leute wollen dich schlecht finden. Die sagen dann halt, bis heute, das ist doch diese Influencerin. Die kann das doch nicht.
Also gibt es so eine Zweiklassengesellschaft in der so...
Das würde ich jetzt so in dem Sinne nicht sagen. Ich finde, es ist ja auch dadurch, dass Social Media, dass immer mehr aus der Branche Social Media Kanäle haben und das so öffentlich über den Beruf reden, was ich auch gut finde, damit es mehr Sichtbarkeit kriegt. Es ist schon nicht mehr so verpönt, würde ich sagen.
Okay.
Aber ich habe es halt für mich gemerkt, dass teilweise, als es war dann an den Anfängen, man gibt mir die Hand und sagt dann beim Händeschütteln, du hast diese komische YouTube-Serie gemacht, ne? Und dann ist man schon so als Newbie schon so aufgeregt und hat so viel Angst, dass man will unbedingt beweisen, dass man es kann. Und dann droppt das der Selbstwert so richtig, wenn man dann so richtig so...
Ja, wie schade. Ich finde, man sollte dann eher ja jemanden supporten, der dann vielleicht auch mal von außen kommt, andere Perspektiven mitbringt und auch Lust hat auf den Job und Leidenschaft mitbringt. Aber ich finde auch, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine kritischere Frage, aber was ich auch immer gehört habe, ist, dass es ja schon auch viel so Vetternwirtschaft gibt in der Synchrobranche. Ist das wahr oder ist das ein Mythos? dass es so viele Familien gibt, die zum Beispiel sehr viele...
Es gibt viele Familien.
Ja, ja, die Schmidt-Voss-Familie.
Diese Schmidt-Voss. Ich kenne die persönlich, das sind ganz tolle Menschen. Nein, das ist richtig liebe.
Das wollten wir auch nicht damit sagen.
Der Schmidt-Voss hat mich auch voll supported bei meiner Karriere. Also liebe Grüße, falls er es sieht oder jemand aus der Family. Voll die Lieben. Natürlich ist es halt logisch, ne? Wenn du in der Synchronsprecherfamilie bist, ist es natürlich einfacher, reinzukommen. Mhm. Aber ich glaube, über die Dauer zählt halt dein Talent und vor allen Dingen dein Antrieb, diesen Job zu machen. Und das können auch Leute schaffen, die nicht in so eine Familie reingeboren werden.
Ja, okay. Aber ja, du bist ja das lebende Beispiel dann eigentlich.
Ja, zum Beispiel.
Aber kennt man sich denn so eigentlich so, weil diese, ich habe schon immer das Gefühl, so, wir haben so eine Handvoll SynchronsprecherInnen und das wirkt irgendwie wie so eine kleine Branche eigentlich. Aber kennt man sich denn so wirklich untereinander eigentlich alle?
Ja, schon. Vor allem, also städtemäßig, ne? In Berlin kennen sich, glaube ich, dann auch viele. Mhm. In Köln kennt man sich natürlich, ist eine kleinere Bubble. Also man kennt sich dann schon, ja. Und ich glaube, dass auch gerade in Berlin sehr viele, oder doch, ja, in Berlin, wo es so viele SprecherInnen gibt, dass es da viele eng befreundet sind und miteinander aufgewachsen sind, wahrscheinlich teilweise. Mhm. Ja, genau.
Was mich auch noch interessiert ist, wie ist das denn dann in der Ausbildung? Ich hatte einmal so ein, weil ich meine, wir podcasten natürlich auch, es ist kein Vergleich, aber ich hatte auch mal so einen Sprecherkurs so ein bisschen. Mhm. Und dann hat man so gelernt, okay, du musst irgendwie, bevor du sprichst, am besten mit so Ingwerwasser gurgeln. Ich weiß auch gar nicht, ob das so legit war oder ob das einfach nur eine Person war, die uns das dann geteilt hat.
Noch nie.
Hast du noch nie gehört? Okay,
nein.
Guck mal, ja, und ich jeden Morgen hier mit Ingwerwasser in meinem Hals, richtig eklig. Nein, nein, das ich.
Aber hilft nicht. Dir? Ich kann es ja auch, aber ich bin
auf mir hilft. Ja, mir hilft das tatsächlich, wenn ich ein bisschen heiser bin oder viel zum Beispiel am Tag vorher geredet habe mit Freunden, dann habe ich das manchmal morgens, dass ich so ein bisschen Probleme habe und dann hilft mir das tatsächlich. Aber es gibt ja auch so Geräte, die man haben kann, so zum Gurgeln. Und so. Machst du sowas? Oder was hast du gelernt? Was sind so deine Tipps und reicht es einfach, eine gute Stimme zu haben? Oder was ist so die Go-To-Sachen, die man lernt in der Synchro?
Also ich wärme mich schon auf. Ich glaube, dass es viele Profis gibt, die das nicht mehr brauchen und die dann einfach so funktionieren. Aber ich sehe das auch, ich gucke ja auch immer noch gerne zu, wenn jemand synchronisiert. Und ich sehe auch, dass Leute, die das schon 30, 40 Jahre lang machen, sich immer noch aufwärmen und dann verrückte Geräusche im Studio machen. Das beruhigt mich dann immer, dass ich das dann auch machen darf. Und ja, ich wärme mich auf jeden Fall auf. Da gibt es halt voll viele Sachen, die man machen kann. Ich hatte auch teilweise, als ich noch YouTube gemacht habe, ich habe so ein Video gemacht, so ein Aufwärmvideo, was ich so gelernt habe in der Sprecherausbildung. Und ja, das mache ich schon. Und zu diesem Ingwerwasser muss ich sagen, eigentlich sagt man ja, wenn die Stimme gerade oder die Stimmbänder gerade empfindlich sind, sollte man eigentlich keinen Ingwer nehmen.
Oh, krass.
Weil das halt so scharf ist.
Mm, okay, vielleicht habe ich entweder nicht
gut Salbei. Salbei ist eigentlich besser. Okay. Ingwer ist eigentlich fürs Immunsystem, glaube ich, gut, bevor man krank ist oder bevor man was am Hals hat. Und wenn der Hals kratzt, dann sollte man eigentlich keinen.
Danke für diesen
Ingwer. Tipp. Eher Honig.
Das ist wirklich.
Mit 30 habe ich wahrscheinlich keine Stimme mehr. Ich jetzt so ganz viel Ingwerwasser.
Nein, dann kannst du keine Synchronsprecherin mehr werden.
Ja, ich meine, ich glaube, bei mir ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Aber ich finde trotzdem, das ist so spannend, dass man da auch richtig viel falsch machen kann. Also das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Sie hat uns gesagt, was man alles falsch machen kann.
Ja, es gibt unendlich viel und ich lerne auch immer noch dazu. Ich bin gerade bei einer Logopädin und da... erspüre ich zum ersten Mal den ganzen Sprechapparat, also auf eine ganz andere Weise. Und da lerne ich auch wieder neue Sachen und neue Techniken. Und manchmal ist es ganz interessant, manchmal widerspricht sich das. Ich habe auch zum Beispiel die Synchron-Masterclass gemacht bei Katharina Koschny. Mhm. Das ist die Mutter von der Sprecherin von Jennifer Lawrence, so damit ihr ungefähr wisst. Und das war richtig, richtig, richtig gut, kann ich empfehlen, in Berlin auch. Und aber manchmal, je nachdem, wenn du ganz viele Kurse machst wie ich, jeder hat so seine eigene Technik und manchmal sind die so unterschiedlich und dann ist man da irgendwie am Ende verwirrt. Da muss man für sich selber herausfinden, was funktioniert für mich am besten. Mhm.
Okay.
Da lerne ich auch immer noch viel, viel dazu.
Mhm. Okay, das klingt ja so wirklich nach etwas, was man eigentlich nicht komplett ausbilden kann, sondern sich immer eigentlich noch weiterentwickeln kann in diesem.
Ja, vor allen Dingen, also jetzt habe ich auch mit Hörbüchern angefangen und wenn man halt jeden Tag so viel spricht, zum Beispiel irgendwie 6, 7 Stunden, eine Woche lang am Tag und dann noch Schreitakes hat, da muss man auch schon auf die Stärkung der Stimme achten, weil wenn die nicht funktioniert, dann kannst du deinen Job nicht machen. Ne? Was du musst das richtig aufpassen.
Schreitakes, also sind das, wie der Name schon sagt, dass du dann einfach schreien musst ins
Mikro. Ja, so brüllen zum Beispiel, ja. Schreien. Ja, ja, ja. Aber und da will ich jetzt lernen, das irgendwie so zu machen, noch mehr so zu machen, dass es gar nicht die Stimme angreift. Was je nachdem, wie das Spiel in der Szene ist und die Emotion gerade kommt, kann das mal Hit und Miss sein. Und das habe ich halt gemerkt, wenn man halt die ganze Zeit spricht und dann noch die ganze Zeit schreit, also es ist schon
krass. Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass man schreien kann, ohne dass es die Stimme.
Das geht, das ist eine Technik.
Hey. Ja, das kann,
ja, das geht. Krass.
Ich kann mir irgendwie vorstellen, aber ich, wahrscheinlich, aber ich dass mir, du nicht ich, so laut bist. Oder?
Genau, und ich hatte das eigentlich auch gelernt, aber je nachdem, wie die Stimme der Schauspielerin ist, du passt dich ja auch an, ne, damit es schön verblendet, im optimalsten Falle, funktioniert das dann, die Technik dann nicht mehr. Da musst du eigentlich eine neue Technik lernen, habe ich jetzt für mich so ein bisschen gemerkt, weil wenn du tief schreist, ist es was anderes, als wenn du hoch schreist. Diese hohen Schreie, Nimona, ich merke nichts. Ich kann dir jeden Tag sprechen und das kratzt gar nicht. Aber so tiefes Brüllen, da habe ich gemerkt, wenn ich das lange mache, es fühlt sich anders an. Ja.
Krass.
Ich meine, du hast es jetzt gesagt, so Hörbücher, das dauert einfach lange, sowas aufzunehmen. Aber wie sieht es aus, wenn man jetzt einen Film synchronisiert? Ich meine, es kommt natürlich wahrscheinlich auch auf die Rolle an. Aber wie lange stehst du da im Studio und wie lange dauert generell so die gesamte Synchro von einem Film?
Das habe ich mich auch gefragt. Musst du sowas richtig oft aufnehmen? Oder?
Also es geht relativ schnell. Also zum Beispiel jetzt Nimona und Raya, das waren 4 Aufnahmetage. Und da hat man sich auch noch Zeit gelassen, finde ich. Gerade bei Raya haben wir uns sehr viel Zeit gelassen. Das weiß ich noch. Und da muss man auch gucken, wie lange macht die Stimme da mit, wenn es ganz viele Kampfszenen gibt. Die Stimme muss sich ja gleich anhören und darf sich ja nicht verändern. Das ist richtig schwierig bei Hörbuch, finde ich. Da muss man aber voll drauf achten und aufpassen. Aber da, wie gesagt, 4 Tage jeweils und 6-7 Stunden am Tag. Und dann kommst du noch mal rein für eine halbe Stunde für die Trailer eigentlich. Ja.
Okay. Also die sind auch noch mal extra dann synchronisiert?
Genau, die sind dann auch noch mal extra synchronisiert. Im idealsten Falle, weil das ja fair von der Bezahlung her wäre. Und ansonsten,
okay,
ungefähr. Es kommt halt drauf an, wie viele Takes du hast. Takes sind so Sätze bzw. Geräusche oder auch manchmal ist ein Take auch 3 Sätze. Das ist je nach Produktion anders. Und kommt halt drauf an, wie viel Text deine Rolle hat. Manchmal hast du kleinere Rollen, aber die haben so krasse Dialoge oder Monologe, dass es dann auch länger dauert. Oder das Spiel ist so intensiv, dass man auch länger braucht. Und ich finde das zum Beispiel, wenn man jetzt Live-Action synchronisiert, das ist anders, als wenn man Animationen synchronisiert, weil die haben ja auch noch diese, da ist ja viel Atmen drin. Du musst ja die ganzen Atmen auch und die ganzen Geräusche, die oder Schmatzen musst du ja mitmachen im Sprechen.
Da habe ich irgendwie gar nicht
und durch, auch durch die Nase sind, also das, ich weiß noch, bei Raya war das zum ersten Mal so, dieses Atmen synchronisieren durch die Nase. Also wenn du dann in einem Take 10 Atemzüge hast, aber jeder Atemzug geht rein, raus, durch die Nase, dann muss bei dem einen Einatmen durch die Nase muss ein bisschen Rotz irgendwie zu hören sein und dann 2-mal ausatmen.
Boah. Das ging mir viel zu kompliziert.
Das war viel schwieriger als die ganzen Kampfszenen.
Ja, das glaube ich. Ich habe noch nie so viel über ein Atmen nachgedacht. Also ist das unfassbar.
Ja.
Du musst ja dann alles kontrollieren können. Ne? Also so dann irgendwie viel Luft du aus der Nase hast. Und irgendwie. Also hast du das Gefühl, du hast dann immer so, auch im Alltag, so voll Kontrolle dann irgendwie so gut über deine Stimme und
gar
wie
nicht.
Du... Gar nicht.
Das ist halt wirklich so, du hast so deine Privatpersona dann...
Und genau, ich rede ja auch privat ganz anders. Also es wird mir auch oft gesagt, dass ich dann auch ganz anders rede. Also im Studio geht so ein Switch Schalter. Um und dann voll Roboter.
Berufliches und privates Trennen, das ist ja auch...
Wir hassen auch Filme privat.
Genau, wir hassen ja eigentlich so. Das. aber du hast es ja nicht so, wenn du synchronisierst, hat man natürlich dann meistens eigentlich immer dann eine Vorlage. Wie ist es dann, schaust du dir dann den Job, der zum Beispiel jetzt hier bei Nimona von Chloe Grace Moretz, hast du dir das so intensiv angeschaut und so, ich mache das so ähnlich, ich möchte da was Eigenes draus machen oder wie sieht das immer aus?
Kann man sich ja vorher nicht angucken, das ist ja auch so ein Ding bei Synchron, du kannst dich ja nicht auf die Rolle vorbereiten und gerade wenn du zum Beispiel wie in Berlin viel beschäftigt bist, du fährst ja von Studio zu Studio, gehst ins Studio rein und dann siehst du erst den Text und die Szene und weißt eigentlich, was du überhaupt gerade synchronisierst. Und das irgendwie mehrmals am Tag. Und
Da ist man auch teilweise dann geschockt, oh Gott, was passiert gerade hier? Okay, ich sterbe, okay, ich sterbe. Ja. Und demnach konnte ich mich auch bei Nimona nicht wirklich drauf vorbereiten. Ich wusste halt zumindest, ich hatte ja die Casting-Szene, dann wusste ich so ein bisschen, okay, wie der Charakter ungefähr ist. Sehr geil übrigens. Und es gab ja das Graphic Novel, ne?
Ja.
Und da gab es ja schon eine Fanbubble in den USA. Mhm. Und da konnte ich mich schon ein bisschen reinlesen, worum es geht. Und war da schon total fasziniert von der Figur und von der Geschichte. Also von den Figuren, alle Figuren da eigentlich. Ja, aber so richtig Text üben kannst du da nicht. Das machst du dann. Okay. Du musst halt, der Countdown geht runter, 3, 2, 1 oder so zwei Balken treffen sich und dann Text. Funktioniert.
Muss schon funktionieren. Wow. Ja. Also sehr beeindruckend. Ich finde, was auch immer die eine Frage ist, die man auch direkt hat, auch als Casual-Kinogänger und Gängerin, dass ja häufig auch mal Promis dann angefragt werden für Filme wie jetzt, keine Ahnung, Kristall in Borderlands oder sowas. Wie stehst du denn dazu, jetzt auch als professionelle Person in der Branche? Meinst du, dass es dann schade, dass dann so Plätze weggenommen werden oder Jobs von dann professionellen Synchro-SchauspielerInnen oder wie siehst du das?
Also ich sag mal so, wenn es schlecht ist, dann ist es schlecht. Ne? Also alles, was das Werk schlechter macht, das ist dann nicht gut. Das ist schon schade für das Gesamtwerk, wenn es dadurch runtergezogen wird. Ja.
Okay. Ja. Okay. Also ist dir dann eigentlich egal, ob man jetzt eine professionelle Ausbildung gemacht hat, sondern man kann ja auch Talent haben. Also das
genau, man kann ja auch Talent haben und auf die Rolle passen. Es kommt ja auch auf die Rolle an. Also das Wichtigste ist, dass man eigentlich so verblendet mit der Figur und dass man gar nicht merkt, dass da jemand drüber spricht oder reinspricht. Das ist halt das Wichtigste. Und wenn das funktioniert, ist ja super, dann merkt man es halt nicht. Aber wenn es unprofessionell ist, merkt man es halt oft. Oder wenn die Person nicht auf die Rolle passt oder auch gar kein Talent hat. Also, ne, ist ja immer sehr spezifisch.
Ich passe
auch nicht auf bestimmte Rollen, aber Gott sei Dank wird das entsprechend besetzt und gecastet. Die kennen ja meine Stimme, die Leute, die Aufnahmeleiter.
Ich finde es ja nur krass, weil du jetzt gerade Kristall in Borderlands erwähnt hast. Ich habe
nicht gehört, da kann
das
ich nicht
ist,
so sagen.
Ja, also ich kann
dramatische
sagen,
Antwort.
Das ist meine eigene Meinung. Ich fand es wirklich nicht gut. Ich
fand es auch sehr dürftig.
Und ich finde halt auch so, vor allem ist das ja auch so eine riesige Rolle gewesen in dem Film. Ich finde so bei Internetpersönlichkeiten finde ich es immer so passend, wenn es dann irgendwie so eine wirklich kleine Rolle ist. Und selbst wenn dann das Talent nicht so 100% da ist, dann finde ich, verzeiht man das dann auch eher, als wenn es so eine riesige Rolle ist, die dann wirklich vergeben
wird. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, ja.
Ich persönlich finde auch, dass es manchmal schade, weil ich das Gefühl habe, das wird dann unbedingt mit so einem Promi-Faktor verkauft, obwohl ich sagen muss, dass dann zum Beispiel auch aus der Synchrobranche es ja auch schon richtig starke Stimmen gibt, die dann richtig tolle Arbeit machen und die dann per se schon vielleicht aus dem Ring draußen sind, nur weil sie jetzt nicht Kristall sind zum Beispiel. Ja. Und ich finde das dann immer schade, wenn man merkt, dann ist so der Promi-Faktor irgendwie wichtiger vielleicht als dann so die Kunst oder die Profession. Aber das will ich jetzt auch nicht jedem Promi, der gecastet wird, vorwerfen. Aber ja, ich finde, bei Kristall ist das so ein gutes Beispiel.
Ja, ich finde es auch. Aber wir haben ja nicht nur so Gefahr durch Kristall und andere Menschen, sondern leider auch so eine Gefahr durch KI. Generell in der Filmbranche.
Lass uns über KI
reden. Oh, da kriege ich eine innere Gänsehaut.
Das Anxiety
is coming.
Tolle Thema. Es tut mir leid, dass wir jetzt diesen entspannten, cuten Talk in so
einem... Nee, es ist wichtig, darüber zu reden. Das ist schon gut. Danke, dass ihr das ansprecht. Ich bin halt keine Spezialistin. Ich kann jetzt nicht die Expertenmeinung. So ist es.
Aber du bist trotzdem in der Branche. Und ich finde, das ist...
ist wichtig.
Genau, damit kriegen wir jetzt so deine Sicht rein. Es ist ja nun mal so, wir reden schon seit Monaten eigentlich auch, hier eigentlich schon gefühlt seit Jahren bei CSB, auch immer wieder über KI-News, dass es so in der Branche halt jetzt ankommt und Sachen vereinfachen soll. Zum Beispiel auch der Streik von den Schauspielern in Hollywood hat ja auch sollte dazu führen, dass vertraglich festgeregelt wird, dass SchauspielerInnen nicht einfach durch KI ersetzt werden sollen. Und sowas findet auch in der deutschen Synchrobranche statt. Also wir müssen nicht nur nach Hollywood blicken, sondern auch hier einfach bei uns mal schauen. Was ist bei uns denn in der Synchrobranche die Gefahr durch KI? Könntet ihr auch einfach ersetzt werden?
Auf jeden Fall. Also es hat ja sich rasant entwickelt, die KI Stimmtechnik sozusagen. Und es gibt ja auch schon Synchroproduktionen und das nimmt ja alles viel zu schnell Anlauf. Vor 2 Jahren war das noch nicht so ein großes Thema. Und es ist richtig, oh Gott, voll emotional, merke ich gerade. Es ist richtig schwierig, weil Weil natürlich, also ich liebe meinen Job und natürlich alle, die sich für diesen Job entscheiden, das ist ein Künstlerjob, die machen den mit voller Leidenschaft. Und einfach der Gedanke, dass es das nicht mehr gibt, ist schon scheiße. 100%. Da kann ich auch nicht so viel reingehen, weil es wird mir so, das bricht schon das Herz, darüber nachzudenken, was ist denn, wenn es das nicht mehr gibt, das, was ich am liebsten mache im Leben.
Ja, voll.
Ja.
Deswegen ist es ja auch so wichtig, vielleicht, ne, dass man sich so zusammenschließt, und ihr habt euch ja auch zusammengeschlossen und da auch zum Beispiel so eine Initiative gegründet oder in der Synchrobranche selbst und seid so zusammen aufgetreten. Da gab es ja auch so eine Online-Kampagne. Also, wenn du magst, kannst du ja auch darüber vielleicht mal ein bisschen erzählen.
Ja, gern, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ja. Da gibt es eine Petition, ich sollte Sprecherin werden. Da kann man unterschreiben online. Das dauert nicht lange. Und wir sind, das Sammelziel ist bei 70.000 Unterschriften. Wir sind bei 67.000. Also,
hey Leute,
da geht noch was. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass es konkrete Gesetze gibt, die den Künstler schützen vor den Gefahren, dass die KI ganze Berufszweige übernimmt. Und die gibt es noch nicht. Und gerade ist es auch so eine schwammige Grauzone, in der alles verläuft, und da gibt es so viele Baustellen, unendlich viele, und da gibt auch Zac Efron in Amerika, die kommen ja, sind ja noch immer noch nicht zu einer Einigung gekommen, und da ist man in dieser konstanten Unsicherheit als Sprecherin, was wurde schon alles mit meiner Stimme gemacht, und da könnte man drüber philosophieren, was ist Stimme eigentlich, und Stimme ist ja ein Teil von einem selbst, von dem Menschen selbst, und das irgendwie zu nehmen und damit machen zu können, was man will, damit KI-Forschung zu betreiben, ohne dass man es wusste, was man jetzt in den letzten Jahren, wo das Thema KI noch nicht präsent war, da unterschrieben hat und was die alles machen konnten schon und wie die dadurch die KI so schnell entwickeln konnten. Das ist schon super beängstigend, dass man auch diese Ungewissheit hat, was wird mit meiner Stimme gemacht schon. Was wird mit meiner Stimme noch gemacht? Also das weiß man irgendwie alles gar nicht. Plus der Ärger von großen Sprechern, wo schon viel geklont wurde, ne? Und die das Problem dann schon wirklich wahrhaftig vor sich hatten. Und natürlich die Angst, dass der Job übernommen wird von der KI. Und das ist halt so ein Künstlerjob. Also ich finde auch so, Kunst an sich ist ja irgendwie eine Essenz von Menschlichkeit. Und das würde man dann ja zerstören, wenn man das ersetzt dadurch. Und ich finde KI natürlich so zu praktischen Zwecken, es sollte den Menschen unterstützen, es sollte dem aber nichts wegnehmen. Das ist meine Meinung, und das kann man auf jeden Fall unterstützen. Und ich finde, da sollte man auch nicht unterschätzen die Power des Konsumenten. Also so am Ende entscheidet der Zuhörer, der Zuschauer, der Leser und der darüber, was er sehen will und haben will und hören will. Und da gibt es auch viele Beispiele. Es gab ja auch auf Magenta TV gab es auch mal eine Serie, die war komplett KI-synchronisiert und natürlich dementsprechend richtig scheiße. Und da gab es halt voll viel Kritik online von den Zuschauern, und dann wurde die Serie runtergenommen. Es gab ein KI-Cover dieses Jahr, glaube ich, von irgendeiner Romance. KI-generiertes Cover, und da auf Instagram sind die halt, ist halt ein Shitstorm losgebrochen in den, zu Recht die Kritik in den Kommentaren, und die haben dann sich öffentlich entschuldigt, und das Cover wird neu gemacht mit, und es wird ein echter Künstler beauftragt.
Wow,
genau, also das
sein sollte.
Also ihr habt die Macht, es funktioniert, ja. Weil natürlich die ganzen Firmen, Publisher, die wollen natürlich Geld sparen und es einfacher machen, aber keiner hat Bock auf einen schlechten Ruf.
Das stimmt.
Und ich glaube, man muss da auch standhaft bleiben, weil ich habe auch immer Angst, dass man das dann irgendwann vielleicht nicht mehr erkennt, weil gerade also durch zum Beispiel auch so Apps wie TikTok oder so mit so vielen Filtern, wo man das so einfach ja auch von zu Hause mittlerweile Sachen erstellen kann oder irgendwelche kostenlosen Tools, womit man dann irgendwie so Songs kreieren kann, also die dann auch mit KI-Stimmen zum Beispiel erstellt werden, dass man dann irgendwann das gar nicht mehr unterscheiden kann von so echten Stimmen. Also das, da merke ich dann auch manchmal in meinem Freundeskreis, also eine Freundin von mir, die ist so, da lachen wir immer drüber, dass sie so das nicht gut unterscheiden kann, irgendwie, ob das jetzt so KI ist oder echt. Also das ist manchmal auch sehr offensichtlich eigentlich, und dann lachen wir drüber, aber irgendwie bleibt mir dann immer auch das Lachen ein bisschen im Hals stecken, weil ich dann nie so weiß, wie ist das dann in 5 bis 10 Jahren, kann man dann überhaupt nicht mehr vertrauen auf so Kunst und Content, der dann ausgespielt wird und ja, man nicht weiß, was ist so real und was ist.
Das ist super gruselig. Das wäre Stoff für den nächsten A24. Horrorfilm.
Der hoffentlich nicht von KI geschrieben wurde.
Oh mein Gott.
Aber ich finde das auch so schlimm, wie rapide es auch so ging. Ich weiß noch, als so die Anfänge von KI waren, ich meine, wir haben alle drüber gelacht, weil das war immer so, jeder hat es dann auch mal so benutzt, weil es dann so absurd war. Und dann ist es halt einfach innerhalb von Monaten, ich meine, allein wenn wir jetzt von diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr zurückschauen, ist Wahnsinn, was sich da so getan hat. Also ich finde das, wie du schon sagst, so sehr beängstigend und deswegen finde ich es auch einen super schönen Appell, wie du sagst, so dass wir als KonsumentInnen eigentlich wirklich genau gucken müssen und ich finde es auch so toll, hier bei Marvel hat es ja auch das gegeben, hier bei dieser Secret Wars Serie, dass die ja auch mit KI erstellt wurde, dieses Intro. Aha. Und dass sich dann auch so sehr viele dagegen aufgelehnt haben, beziehungsweise das einfach sehr kritisiert haben. Und ich finde es dann auch so schön, wenn dann so selbst ein großer Konzern wie Disney dann mal ordentlich auf die Schnauze bekommt und dann da mal sich selbst reflektieren muss.
Das ist jetzt natürlich jetzt kein nettes Thema zum Schluss, aber hast du noch irgendwie was dir auf dem Herzen liegt zu dem Thema oder irgendwas, was du noch teilen willst oder auch für zukünftig irgendwie ein Projekt, auf das du dich mega freust, also irgendwas.
Ach so, also zum Thema KI ist ja eigentlich alles gesagt. Das ist das eigentlich, was mir am meisten am Herzen liegt, dass ich meine, diesen Traumjob weitermachen kann und andere den weitermachen können.
Ja, das wird toll.
Aber eigentlich ist es auch ein gutes Beispiel, dieser Final Fantasy Film, der animierte, wo man auch damals gedacht hat, oh nein, werden die jetzt Menschen ersetzen, SchauspielerInnen ersetzen. Aber dann hat man, ich glaube, der Mensch, der spürt Menschlichkeit und dann sieht man die Emotionen gar nicht in den Augen. Und ich glaube, das spürt man auch menschlich einfach. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Dann. Nicht nur da, sondern auch was zum Beispiel auch Bildebene angeht. Ne? Ich meine, da haben wir dann auch jetzt Beispiele gehabt. Also ich finde, das kann man auch übertragen auf andere Teilbereiche von Kunst und auch Filmkunst. Ja, genau.
Dann noch, ich hätte noch so ein, zwei Fragen noch.
Hast du noch eine im Pad?
Gerne.
Hau raus.
Nämlich so, was mich so interessiert, ist, hast du eigentlich schon mal Kontakt zu einer Originalbesetzung für deine Rolle gehabt und dann mal das irgendwie so auch verglichen und dann so geschrieben, hey, ich bin die deutsche Stimme übrigens davon und ich fand deinen Job cool und ich habe das so und so gemacht. Hattest du mal irgendwie Kontakt mit einer Originalbesetzung?
Leider nicht. Oh. Stephanie Hsu. Oh. Aber das war auch toll. So ein geiler Moment, wo ich dann im Studio war und realisiert habe, oh mein Gott, das ist Stephanie Hsu. Oh. Ja, passt aus. Oh mein Gott, ich muss genauso gut spielen wie sie. Was ich niemals schaffen würde, natürlich. Mit ihr leider nicht. Aber vor kurzem, hast du auch ein guter eigentlich Geheimfilm-Tipp hier. I Like Movies, habt ihr von dem Indie-Film gehört? Genau, das ist ein kanadischer Indie-Coming-of-Age-Film. Und da spreche ich die weibliche Hauptrolle und die wird gespielt von Romina Dugo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ich hatte das halt, ich poste halt auf Instagram dann immer meine neuen Rollen und verlinke auch natürlich die Schauspielerin. Und sie hat hat reagiert, hat mir gefolgt, hat mir Kommentare geschrieben, hat das gerepostet und dann sich voll die netten Komplimente gemacht, sich richtig gefreut darüber, dass ich sie synchronisiere. Und ich dachte, oh mein Gott, was für eine Ehre. Das ist so eine gute Schauspielerin. Und das ist auch die Rolle, die vom Synchronspiel her am intensivsten war. Weil die halt, also es war so krass gespielt. Also ich hatte das Gefühl, die hat sich nicht an einen Text gehalten, sondern die durfte frei sprechen, weil da so viele auch so Atempausen und Zögerer waren und ganz viele Ähs und Ms, wie das eigentlich, also das war dann sehr schwer zu synchronisieren, plus die Emotionen zu übertragen, weil sie eine ganz, ganz intensive Backstory hat und einen sehr langen Monolog. Und genau, das war meine synchrone Rolle, die so neben Nimone so mega challenging war und dadurch aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Genau, und die hat mir geschrieben. Also das als Beispiel. Ja.
So ein kleiner Fangirl-Moment dann.
Ja.
Der Film steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und dann noch abschließend, wenn du, jetzt mal alle Regeln beiseite gedacht, wenn du irgendeine Figur auf dieser Welt synchronisieren könntest, beziehungsweise einfach nochmal so im Nachhinein so wirklich so, egal was, wen würdest du am liebsten...
Sailor Moon!
Okay. I get it.
Ja, ich bin halt immer noch im Herzen riesen Sailor Moon-Fan und Sailor Mars ist so meine Lieblingsfigur. Und da wird es auch eher am ehesten passen von der Stimmfarbe her. Sailor Saturn finde ich auch noch geil. Ich finde eigentlich alle geil, aber Sailor Mars, das wäre der absolute Traum. Ich habe mich auch vor Jahren in dem Studio, wo die neue Serie synchronisiert wird und die Filme auch beworben, aber da kam jetzt nichts. Aber ich bin bald in München. Ich könnte mich eigentlich, weil das wird in München synchronisiert, ich könnte mich eigentlich nur bei denen melden. Jetzt
so rein sneak.
Klingel einfach. Ja, ich schicke dieses Video als offizielle Bewerbung. Okay, nee, Sailor Mars ist ja schon besetzt, aber irgendwo aus. Aber das wäre schon cool.
Auch, oder irgendwie so eine kleinere vielleicht dann noch.
Das wäre ein irgendwas in einem Sailor Moon Film. Das wäre der absolute Traum.
Müssen wir erfüllen können eigentlich.
Boah, Daumen sind gedrückt.
So. Ja, mein Popsocket ist Luna. Warte, ich hab,
hol's her. Dass I'm du real. Wirklich ein Fan bist.
I'm real. So. Oh, toll.
Das ist so toll.
Also, wer das jetzt nicht hört und das direkt umsetzt in die Tat, der hat kein Herz.
Finde ich auch. Das wäre frech an dieser Stelle. Ja. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Christi.
Danke für die Einladung. Danke, dass ich darüber reden durfte, gerade über das KI-Thema. Ganz, ganz wichtig. Danke.
Vielen lieben Dank. Und wir
sind jetzt
zurück.
Ja, wir beamen uns.
Vielen lieben Dank hier auch nochmal an dieser Stelle an Chrissy. Ich fand es richtig toll, vor allem, weil ich oute mich jetzt. Ich bin riesiger Hello Chrissy-Fan früher gewesen, habe all ihre Videos geguckt und es war ein kleiner Fanboy-Moment, finde ich gerade.
Sie war auch so nett, es war ein richtig schön.
Ja, ich habe auch, als sie von nicht hier im Raum war, wir haben so viel über die alten Zeiten gesprochen, wir beide bei Mediakraft waren und sie meinte, sie hatte mal einen Dreh, wo ich auch dabei war, das war mit der schlimmste Dreh, den sie jemals machen musste.
Wegen mir.
Wegen mir. Nee, weil das irgendwie so irgendwas mit auf der Domplatte drehen und dann irgendwelche Sachen machen mit ganz vielen Leuten außenrum.
Unangenehm.
Ja.
Ja. Hashtag Cringe, ne?
Hashtag Cringe, auf jeden Fall.
Damals, als Arbeitsrecht noch nicht so groß geschrieben wurde.
Genau, wie heute. Ja, was habt ihr in letzter Zeit geguckt?
Das ist so ironisch. Wie heute.
Ja, wie heute.
Ja, ja, genau, Jonas. Ne?
Genau, Jonas.
Bei euch ist ja viel Anzeige hier mit Arbeitsrecht. Naja. Ja, was habt ihr so geguckt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Hab ich ja noch nie gefragt. Wie war denn so eure Kinowoche? Oder Fernsehwoche.
Ich habe sau wenig geguckt. Ich habe letzte Woche schon im Podcast darüber gesprochen, über Karate Kid Legends.
Mhm.
Aber davor hatte ich endlich mal einen Film nachgeholt, den ich schon auf den Azoren schauen wollte, aber der dann da nur eine Woche lief. Und an dem Tag, an dem ich gehen wollte, war dann schon Donnerstag und dann lief der nicht mehr.
Weird Flex. Auf den Azoren. Auf den Azoren. Den Malediven wollte ich letztens noch Shrek gucken, aber da kam ich nicht dazu.
Naja. Nee, und Sinners habe ich nachgeholt.
Ah. Blood in Sinners im Deutschen.
Blood in Sinners.
Aber auf den Azoren Sinners. Heißt es Sinners.
Nur Sinners.
Und ich habe ja schon bei Letterboxd gesehen, dass ihr den überschwänglich bewertet hattet und ich hatte sehr hohe Erwartungen. Und ich muss sagen, ich fand den auch extrem gut. Der hat mir super gut gefallen, das ganze Setting. Und ich glaube, das ist jetzt so eine meiner Lieblingsszenen aus den letzten Jahren, diese eine Szene mit dem Auftritt und dann kommen die verschiedenen Geister, sag ich mal, rein. Und das ist so eine coole Sequenz.
Ich finde, das ist auch der Moment im Film, wo die Stimmung so shiftet und man merkt, ah, so ein Film ist das.
Ja.
Und ich fand den auch sehr stark. Ich war jetzt auch dreimal im Kino.
Voll. Ich habe ihn auch nochmal geguckt und ich finde, ist aber bei diesem Film wirklich so schade, dass man weiß, dass es ein Vampirfilm ist. Aber ich frage mich so, ist es, glaube ich, schwer, den zu vermarkten ohne diesen Vampir-Aspekt?
Er war damals im Kino bei From Dusk Till Dawn und hatte keine Ahnung, was passiert.
Ja, das ist ja genau wie hier. Also ich glaube, das wäre richtig cool gewesen, das nicht zu checken.
Aber ich mag das auch, dass es vorgeschnitten wird und man ein bisschen diesen Teaser hat, dass es übernatürlich wird oder gruselig zumindest. Weil die erste Hälfte fühlt sich ja schon an wie so ein abgesetzter Drama, so ein abgesetztes historisches Drama fast.
Ja, ich hätte auch gerne einfach die Geschichte dieser Bar gesehen.
Ich auch. Einfach so die erste Stunde ist ja wirklich so, wir trommeln diese Party zusammen. So. Ja. Das fand ich auch schon cool.
Und der Film lässt sich so Zeit, alle Figuren zu etablieren und also der Soundtrack ist so stark und ich fand auch die Vampire so, ich mochte das auch, dass das so campy war und auch so ein bisschen so skurril und jetzt nicht unbedingt cool, auf cool getrimmt, sondern dass sie so auch fliegen und so rote Augen haben, also
genau, das ist auch so die Lore davon, das war so was komplett Besonderes, ne? wo Musik so ein wichtiger Faktor spielt und ich will jetzt nicht spoilern, aber das Ende auch, was da am Ende passiert das ist so schön irgendwie.
Voll, also wirklich so das Vampir-Dasein auch nochmal so aus einer dramatischen, melancholischen Perspektive so zu zeigen, finde ich richtig toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass anscheinend ein zweiter Teil kommen soll, weil Ryan Coogler hat eigentlich gesagt, der hat keinen Bock auf den zweiten Teil, aber Warner Brothers will jetzt tatsächlich einen zweiten Teil machen.
Ohne ihn.
Nee, guck mal, das ist so krass. Vielleicht wird es ein Prequel und da heißt der nur Sinner. Und dann, das Prequel ist doch immer mit dem
Patienten. Oh mein Gott.
Ich hoffe, es gibt ein Prequel über den Vampir, den irischen.
Oh ja.
Das fand ich
toll. Oder über den ersten Vampir, der heißt einfach dann nur Sin. Sin. Und er heißt Sin. Der ist ein Vampir.
Ja.
Ja. Das, pitch das doch mal.
Mach das bitte mal.
Ja, ja, okay.
Mach das bitte mal. Ja, ich habe ansonsten, ich habe endlich mal diese Fear Street Trilogie nachgeholt, denn es gibt einen neuen, also Fear Street, das waren, kennen vielleicht einige von euch, die gibt es nämlich auch in Deutschland, sind ist eine Buchreihe gewesen.
Angststraße.
Angststraße, da wohne ich.
Spooky Anxiety.
Und das ist eine Buchreihe gewesen, die so immer einzelne Geschichten erzählt hat, die einfach gruselig sein sollen. Ist so eine Jugendliteratur gewesen. Und davon gab es auf Netflix, ich meine 2021 gab es eine Trilogie von drei Filmen, Fear Street 1994, 1978 und 1666. Habe ich irgendwie jetzt gerade, als ich es hier gesehen habe, dass es 666 ist, hat eine Bedeutung in dem Film. Aber das ist, ja, ist eine, so eine spooky Teenie-Reihe gewesen, die ordentlich zur Sache geht, so Slasher-Anleihen hat, so auch mit Freitag der 13. Und die ist, finde ich, sehr spannend. Ist jetzt nicht besonders herausragend gut, und aber sie macht sehr viel Spaß. Mhm. Ich hatte sehr viel Spaß, vor allem aus so einer queeren Perspektive ist das sehr cool. Und dann ist jetzt Fear Street Prom Queen erschienen, und das ist so ein Spin-off des Ganzen, und der ist richtig scheiße.
Okay. Das ist so einen Stern auf der Tafel?
Anderthalb.
Wo gibt es den zu sehen?
Auf Netflix. Netflix. So Netflix-Eigenproduktion. Vor allem ist es auch so, dass in diesem Fear Street Prom Queen auch nicht mehr die Regisseurin des Ganzen, Lee Janiak, mitmacht, sondern das ist jetzt von irgendeinem Typen gemacht worden, den ich nicht kenne. Und ja, ist ein bisschen traurig. Der ist wirklich schlecht. Also ist wirklich legit nicht gut.
Schade, dass das dann so ein blödes Ende genommen hat, deine Fear Street Eskapade.
Ja. Aber ja, es ist, ich glaube, für Leute, die so gerade so noch recht jung sind, so noch gar nicht so viel in die Horrorrichtung geguckt haben. Ich glaube, das macht richtig viel Spaß, vor allem, weil hier auch Maya Hawke mitspielt und Sadie Sink cool. spielt in den letzten beiden Filmen eine große Rolle. Ich glaube, es ist einfach cool zu gucken. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen.
Daran anschließend kann ich auch kurz erzählen, dass ich die erste Folge von Sirens gesehen habe, diese Netflix-Serie, wo Millie Alcock mitspielt. Ah. Also das, ihr erstes großes Projekt
My
nach
Queen.
House of the Dragon. Genau. Und ich mochte sie in House of the Dragon sehr gerne, deswegen war ich erst intrigued von Sirens. Und Julie Moore spielt zum Beispiel auch mit und war dann leider enttäuscht von der ersten Folge, weil es, also der Titel wird auch schon in den ersten zwei Minuten per Textnachricht erwähnt und dann dachte ich schon, ach, das ist so eine Serie, es wirklich schreit nach Netflix, also wirklich die erste Folge, ich will jetzt auch nicht so vorweggreifen, weil ich habe, wie gesagt, nicht weitergeguckt. Deswegen kann auch sein, dass die noch an Qualität zunimmt. Aber mich hat die erste Folge schon nicht gehuckt, weil ich auch das Gefühl hatte, da wird gar nicht ein Mystery aufgebaut oder irgendwas erzählt, was einen so einen Antrieb gibt, weiterzugucken. Ja. Schade.
Aber das klingt so ein bisschen, als ob du jetzt auch gar keine Lust hast, die weiterzuschauen.
Nee, genau, gar nicht. Also so, es geht irgendwie um so drei Generationen an Frauen und zwei Schwestern. Und die sich so entfremdet haben und die Jüngere, also Millie Alcock, arbeitet bei so einer dubiosen Frau, die so ein bisschen so einen Kult, so einen reichen Kult hat. Genau, und es gibt da auch eine ganz unangenehme so Sexmontage, wo alle drei irgendwie so Sex haben. Und ich fand, das war, hat für mich nichts Neues erzählt und war nicht smart. Oder es wirkte nur wie Exploitation von nackter Haut. Aber vielleicht bin ich auch zu vorschnell am Urteilen. Naja, ich werde wahrscheinlich nicht weitergucken, außer irgendwer von euch da draußen sagt, Sirens, mega geil, dann vielleicht gebe ich mir noch mal den Rest.
Nur ein Kommentar, da muss nicht mal ein Like auf den Kommentar sein, es muss nur ein Kommentar sein.
Ja, genau, mal gucken.
So, ich fand die Serie richtig stark, das Beste, wo gibt es. Ja, let's go. Nee.
Wenn dann nur ein Kommentar ist, dann macht Xenia Folgenbesprechungen, wirklich zwei Stunden pro Folge.
Nein,
pro Minute.
Bitte nicht.
Pro Minute.
Bitte nicht. Aber ich fand es schade, weil ich auch dachte, das ist ja auch die Krankheit von so Serienstars, dass die dann oft danach nicht so starke Produktionen machen. Emilia Clarke ja auch mit Game of Thrones und Terminator und hier Last Christmas. Ein ganzes halbes Jahr war, fand ich noch okay. Aber trotzdem ist die Tradition wird fortgeführt. Millie Alcock, eventuell kein Kickstart jetzt nach House of Dragon.
Das stimmt. Ja, habt ihr euch mal so überlegt, so Sadie Sink, dass die heißt ja eigentlich Sadie Waschbecken. Also, ist das...
Ich lieb's auch wie...
Also...
Das ist toll, danke für deinen Beitrag,
ist,
Jonas.
Ist das dann auch so, ist das so im Englischen, denkst du so, oder so, mein Name ist jetzt Sadi Waschbecken.
Aber ich weiß nicht, ob Leute das so denken, weil englischsprachige Menschen
denken nicht viel.
Die gehen ja eh alle nicht zur Schule, die Amerikaner, nein. Nee, aber ich finde, habt ihr das nicht auch, dass ihr Wörter hört in einem anderen Kontext und dann hört ihr die anders? Wie zum Beispiel, bei mir ist das bei Thalia, dem Buchladen so.
Ja.
Weil ich habe früher Percy Jackson gelesen, da gibt es eine Figur, die heißt Thalia. Und deswegen habe ich das immer anders ausgesprochen. Und wenn mit mir jemand über Thalia redet, denke ich nicht, dass beide Wörter gleich geschrieben werden.
Okay.
Und bei Sync ist es dann bestimmt auch so.
Ich verstehe das Phänomen, aber ich glaube, ich habe leider keine Beispiele.
Na gut.
Es tut mir sehr leid.
Egal.
Ja.
Jonas, danke, dass du dieses komische Thema aufgemacht hast.
Ja, das ist wirklich komisch.
Random Shower Thoughts.
Oder Sink Shorts.
Jonas duscht im Waschbecken. Das ist so eine schöne Katzenwäsche. Ja, lass uns nochmal schön hier beide über die Kinostarts der Woche reden, denn da kommt noch einiges raus, nämlich Ballerina Cappuccina.
From the World of John Wick.
Genau, das ist eine Geschichte über Ballerina.
Danke.
Ja.
Nächster Film.
Die ebenfalls in dieser Welt von John Wick auch eine Killerin ist. Und John Wick himself, Keanu Reeves, taucht auch in diesem Film auf.
Ana de Armas spielt ja die Hauptrolle.
Exakt. Mhm. Und das sieht mal wieder nach spannender Action aus. Wir haben den Film tatsächlich leider nicht
einer gesehen. Einer von euch gesehen? Wolltest du nicht reingehen, oder?
Ja, ich wollte reingehen, aber ich musste am Tag dann noch arbeiten.
Das ist irgendwie eine Lüge.
Nein, ich musste noch, wir haben ja
Katzenwäsche im Sink machen.
Für eine Handvoll Donuts haben wir mit Cuddy gemacht und ich musste das an dem Tag noch abnehmen, dass das zeitig fertig wird.
Legitim.
Ich hätte den gern gesehen, weil den hat jetzt niemand bei uns aus dem Team bisher geguckt.
Leider nicht.
Und ich hatte eigentlich voll Bock drauf, auch wenn ich mich bei jedem neuen Film und so in dem ganzen Franchise immer so wundere, das ist irgendwie so lustig, dass aus diesem einen Rache-Thriller so ein krasses Franchise geworden ist.
Ich bin auch sehr gespannt, ob das was werden kann. Aber ich habe bisher eigentlich ganz Gutes gehört, sodass der immerhin sehr solide sein soll. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ansonsten startet noch The Ugly Stepsister. Und da hat Marius eine Kritik zu gemacht. Die könnt ihr euch gerne auf unserem YouTube-Channel anschauen. Und
wir haben auch, Film, der ist sehr gut.
Ja, vor 2-3 Wochen haben wir auch im Podcast länger drüber gesprochen.
Genau, da könnt ihr vielleicht auch noch mal reinhören. Leute, hört über mal rein. Ich finde den Film auf jeden Fall sehr gut, Xenia auch. Mhm. Und ist ein stabiles Ding.
Und sonst startet auch noch The Wedding Banquet. Das ist eine Komödie. Da spielt unter anderem Lily Gladstone mit. Die kennt man ja aus The Killers of Flower Moon. Und Bowen Yang, Wicked.
Aus SNL.
Und auch aus SNL, genau. Und anscheinend geht es um jemanden, der mit seinem Latein am Ende ist. Und ja, ein bisschen so eine romantische Geschichte. Es geht auch um eine Green Card. Auch sehr lustig soll der Film sein.
Das kann man in diesen Zeiten immer gut gebrauchen.
Das kann man wirklich in diesen Zeiten gut gebrauchen.
Meine Güte. Ja.
Ja, dann.
Hat dir noch irgendwas zu sagen?
Nee, eigentlich nicht mehr.
Dann ich auch nicht.
Wir sind auch mit unserem Latein am Ende.
Publius est rusticus Romanum, Deus Camporum Faunus est. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Wow. Ja, dann
tschüss.
Ave atque vale, sage ich da nur.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Jonas Rüssel, Xenia Popelkuh, Lenjamin Blümchen. Gästin: Christina N. Zalamea. Redaktion: Lenjamin Blümchen. Aufnahme und Schnitt: Rosa Husemann. Grafik und Design: David van Steppold. Setbau und Design: Rüdiger Gei, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.